Pferdegesundheit. Ein Podcast der Gesellschaft für Pferdemedizin. Über 1 Million Pferde leben in Deutschland. Ihre tägliche Versorgung und die Sorge um sie stehen im Mittelpunkt. Und man spürt sofort, wenn etwas nicht stimmt. Folge 5. Fohlengeburt.
Ja, die Stuten, die fangen dann häufig schon von selbst an. Die schnüffeln, da wirkt auch wieder dieses Oxytocin, dieses Verliebtheitshormon. Und die fangen dann eigentlich sehr schnell an und lecken wirklich das Fohlen ab. Und das ist, denke mal, ist wirklich dieses Bild, ist, wer das einmal erlebt hat, ist es ein besonderer Moment. Und dann achtet man natürlich darauf, ob das Fohlen sich auch normal verhält.
Professor Carsten Feige ist Leiter der Pferdeklinik der Tierärztlichen Hochschule in Hannover und Präsident der Gesellschaft für Pferdemedizin. In der letzten Folge haben wir bereits über Besamung und Trächtigkeitsmanagement gesprochen und in dieser Folge geht es um Risiken während der Trächtigkeit und um die eigentliche Fohlengeburt. Dafür haben wir auch wieder Unterstützung, mit dabei Frau Dr. Jutta Sielhorst.
Jutta, ich begrüße dich ganz herzlich, ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Du warst ja schon im Podcast Mein erstes Fohlen dabei und heute wieder als Expertin. Ich habe dich damals vorgestellt. Du betreibst Repro-Training. Ihr macht da viele wissenschaftliche Untersuchungen, aber seid auch nach wie vor tierärztlich tätig und macht Fortbildungen. Und was für mich natürlich ganz wichtig ist, dass du dich auch noch ehrenamtlich in der Gesellschaft für Pferdemedizin engagierst. Und ich bin froh, dass du heute hier bist und uns als Expertin wieder unterstützt beim Thema Fohlengeburt.
Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Professor Feige, die Hauptsaison der Fohlengeburten liegt ja zwischen Januar und Juni und in den meisten Fällen zum Glück geht ja auch alles gut, aber leider eben nicht immer. Wenn es Komplikationen gibt, was sehen Sie dann hier in der Klinik, hier in der Tierärztlichen Hochschule und was sind aus Ihrer Erfahrung auch die häufigsten Komplikationen während der Trächtigkeit?
Ja, das ist tatsächlich immer eine eher aufregende Zeit, wenn hochtragende Stuten hier vorgestellt werden als Patientinnen, weil die Erkrankungen oder Komplikationen während der Geburt häufig sehr ernstzunehmende Komplikationen sind. Dazu gehört in erster Linie sicherlich die Kolik während der Trächtigkeit. Das kommt gar nicht so selten vor. Häufig sind das Verstopfungskoliken, weil natürlich das Fohlen im Bauchraum sehr viel mehr Raum einnimmt und damit natürlich auch der Magen-Darm-Trakt beeinträchtigt wird. In der Folge kann es dann häufig zu Koliken kommen, die sind oftmals zu Hause durch den Tierarzt sehr gut zu managen. Wenn sie hier vorgestellt werden, ist es häufig eine ernstere Situation.
Empfehlen Sie denn den Tierärzten auch schneller in die Tierklinik zu überweisen und nicht lange selbst zu versuchen? Oder ist es jedem Tierarzt im Grunde und der Erfahrung, die er hat, überlassen?
Nein, da gelten eigentlich die gleichen Kriterien, die wir auch im Podcast Kolik schon besprochen haben. Das gilt uneingeschränkt. Also die Tierärzte entscheiden nach den gleichen Kriterien und überweisen die Pferde dann her. Ich hatte vorhin die Obstipationen, also die Verstopfungskoliken angesprochen. Die können häufig zu Hause gemanagt werden. Wenn Verlagerungen des Darmes dazukommen, dann kann das eine ernstere Kolik werden. Die ist sicherlich hier vor Ort besser aufgehoben. Wir haben ja über die Untersuchung gesprochen und auch über die transrektale Untersuchung. Und hier muss man sagen, die ist bei der tragenden Stute gar nicht so gut möglich. Der Tierarzt ist also in seinem Untersuchungsspektrum sicher eingeschränkt, kann die Diagnose nicht so eindeutig ansprechen und deshalb werden die vielleicht hin und wieder früher überwiesen. Auch eine Kolikursache wäre die Gebärmutterdrehung, sicherlich auch eine ernste Kolikursache, die häufig auch mit dem Verfohlen verbunden ist. Da kannst du vielleicht noch mehr zu sagen, Jutta?
Ja, die Torsio Uteri, das ist tatsächlich etwas, was auch gar nicht so einfach zu diagnostizieren ist. Diese Verdrehung, die kommt nicht so häufig vor. Und man muss erstmal genau die Aufhängung, die breiten Gebärmutterbänder fühlen, um zu entscheiden, wie stark ist die Drehung und in welche Richtung ist die Drehung, um dann eben auch therapeutisch zu entscheiden, wie gehen wir weiter vor. Also in manchen Fällen können wir das eben im Stehen lösen. In vielen Fällen wird das heutzutage im Stehen operativ gemacht. Hier die Tierärztliche Hochschule ist da auch sehr bekannt für, das eben im Stehen zu bewältigen, das Problem.
Wird es dann zurückgedreht? Ich kann mir das schwer vorstellen. Also die Gebärmutter mit der Frucht, mit dem Fohlen, dreht sich im Mutterleib durch Wälzen oder durch Darmtätigkeiten? Wie kann es passieren?
Da können wir vielleicht noch mal drauf eingehen, wie sich das entwickelt hat. Ja. Viele Züchter kennen das noch aus der Rinderzucht, wo Rinder gewälzt werden. Das ist eine Methode, die beim Pferd nicht empfohlen wird, auch nicht funktioniert, sogar gefährlich ist. Aber Was man früher gemacht hat, man hat die Pferde in Vollnarkose legen müssen, praktisch den Bauch eröffnen müssen und dann die Gebärmutter mit dem Fohlen zurückgedreht. Eine ganz aufwendige Operation unter Vollnarkose, die auch für die Stuten risikobehaftet war. Und ja, man kann sagen, eigentlich seit den 90er Jahren ist das eingeführt worden, dass man diese Operation im Stehen durchführen kann. Also hier wird praktisch ein seitlicher Bauchschnitt durchgeführt. Das kann rechts oder links sein, je nachdem, wie die Gebärmutter gedreht ist. Und dann kann die Gebärmutter natürlich mit Fohlen zurückgedreht werden. Und für die Stuten ist das ein wesentlich schonenderer Eingriff als der Eingriff unter Vollnarkose und auch mit sehr gutem Erfolg verbunden. Also so, dass man hier etwas Entwarnung geben kann an die Züchter. Wenn das notwendig wird, haben die Tiere durchaus gute Chancen.
In welchem Stadium der Trächtigkeit kann das vorkommen?
Das ist vor allen Dingen im Endstadium der Trächtigkeit, im letzten Drittel der Trächtigkeit. Und man kann sagen, je später das vorkommt, umso aufwendiger und schwieriger ist die Operation. Allein deshalb, weil dann natürlich die Gebärmutter und das Fohlen viel schwieriger sind. Das kann man aber als Züchter nicht natürlich nicht beeinflussen. Das ist Schicksal.
Ja, und neben diesen verschiedenen Ursachen für die Kolik sehen wir draußen auch, dass Stuten manchmal plötzlich aufäutern, was ein Zeichen für eine Risikoträchtigkeit ist. Das kann einmal vorkommen, wenn eine Zwillingsträchtigkeit vorliegt. Darüber hatten wir in der letzten Folge schon gesprochen, über das Risiko von Zwillingsträchtigkeiten. Aber eine andere Ursache für so ein Aufäutern kann sein, dass wir eine Plazentitis haben, also eine Entzündung der Eihäute, der Plazenta. Und in dem Fall ist es wichtig, dass der Züchter bei Risikostuten, die das zum Beispiel in der Vergangenheit schon mal gezeigt haben, wirklich genau hinschaut, sich das Euter täglich anschaut, um zu sehen, wenn die ein vorzeitiges Aufäutern zeigen.
Vorzeitig bedeutet normal ist.
Normal ist, geht es so 4 bis 6 Wochen vor der Geburt los. Und wenn aber plötzlich schon eine massive Euterentwicklung zu sehen ist oder sogar Milch fließt, dann ist das ein Zeichen dafür, dass die Gestagen, also die trächtigkeitserhaltenden Hormone, absinken. Und das ist eben dann der Fall, wenn wir zum Beispiel so eine Plazentitis haben. Und das kann man heutzutage sehr gut diagnostizieren. Da wird dann eine Ultraschalluntersuchung gemacht, da wird auf bestimmte Marker geachtet und dann kann man das auch therapeutisch sehr gut in den Griff bekommen. Kritisch wird das, wenn es schon zum Scheidenausfluss kommt. Also wir haben manchmal Stuten, die eben schon so einen blutigen, schleimigen Ausfluss haben, dass die Schweifhaare verklebt sind. Da sollte der Züchter auch drauf achten, auf die Innenseite der Beine. Wenn wir solche Veränderungen haben, dann ist das schon ein fortschreitender Prozess. Dann kann man das unter Umständen nicht mehr verhindern, dass so eine Stute verfohlt. In Nordamerika ist die Plazentitis eine der häufigsten Trächtigkeitsstörungen bei der Stute. In England wurde kürzlich eine Nabelschnurtorsion, also eine Verdrehung der Nabelschnur, als häufigste Ursache genannt. Da muss man allerdings sagen, dass es schon eine normale Drehung geben kann, eine physiologische Drehung, nur wenn es wirklich massiv ist und wir haben da Stauungserscheinungen, dann kann das dazu führen, dass auch diese Stute verfohlt oder abortiert, wie wir das nennen.
Und bei einer Plazentitis, gibt es da Therapiemöglichkeiten, wenn sie früh genug erkannt wird?
Ja, es gibt die Möglichkeit, dass man dann eben dieses trächtigkeitserhaltende Hormon ersetzt, gleichzeitig antibiotisch die Stute behandelt und entzündungshemmend behandelt. Und dann hat man in Studien gesehen, dass Stuten, bei denen es frühzeitig erkannt wurde und die frühzeitig behandelt wurde, tatsächlich nachher auch eine Rennleistung bei Vollblütern erzielt wurde, die der gleichen Altersklasse entsprach. Also durch das frühe Schauen, also eine amerikanische Wissenschaftlerin sagt immer, looking early, treating early, durch die frühe Erkennung, für die das eben entscheidend ist, dass der Züchter genau aufmerksam hinschaut, haben wir nachher auch einen guten Ausgang.
Wir kommen nachher nochmal genau zu den Geburtsterminen und den Vorbereitungen, aber ab wann ist denn ein Fohlen lebensfähig? Also eine Stute trägt 11 Monate. Wenn es zu einer frühen Geburt käme, ab wann kann man hoffen? Weil es gibt jetzt keine Brutkästen wie bei Menschen, sondern das ist Natur tatsächlich ja. Und was ist ein gesunder Zeitraum?
Das ist ganz interessant, gerade in dem Zusammenhang mit der Plazentitis darüber zu sprechen. Denn normalerweise sprechen wir davon, so ab 320 Trächtigkeitstagen ist es lebensfähig, das Fohlen. Was aber interessant ist, ist, dass durch die Plazentitis, durch diese Entzündungsreaktion, die Fohlen früher ausreifen. Die haben also früheren Stress und dadurch reifen die besser aus. Die Lungenausreifung findet statt. Ich interessiere mich besonders für diese Themen in der späten Trächtigkeit. Wir haben mehrere Doktorarbeiten dazu betreut. Und da haben tatsächlich Stuten, die schon sehr früh gefohlt haben, also sogar schon vor dem 310., 315. Tag, haben Fohlen zur Welt gebracht, die dann überlebt haben. Also wow. Die Lungenausreifung funktioniert in dem Fall durch den Stress, den sie durch die Plazentitis haben, sehr gut. Das Problem ist dann manchmal die Knochenentwicklung, die hinterherhängt. Und das ist natürlich ein großes Problem, wenn die Fohlen dann ihre Gelenke belasten, die noch knorpelige Gelenke haben, dann ist das Problem, dass natürlich dann nachher Fehlstellungen passieren können. Aber durch ein optimales Management, was natürlich sehr kosten- und zeitintensiv ist und gerade dieses Management der Fohlen kann eigentlich nur in einer Klinik wie hier mit Studierenden, die Arbeit unterstützen, wirklich gelöst werden, ist es dann unter Umständen möglich.
Das macht Hoffnung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite zeigt es natürlich auch ein bisschen, wie unwegsam das Thema Fohlengeburt ist. Der Termin rückt näher. Neuzüchterinnen und Neuzüchter sind vielleicht sehr unsicher und fragen sich, ich will diesen Moment auf keinen Fall verpassen. Was kann ich tun, damit ich den Zeitpunkt der Geburt möglichst kalkulieren kann?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Also die Trächtigkeitsdauer, die variiert zwischen 320 und 360 Tagen, sagt man so. Im Mittel 336 Tage, das ist immer so der errechnete Geburtstermin, aber eben sehr stark variierend. Und gerade die Hengstfohlen, die lassen sich manchmal etwas mehr Zeit. Wir sehen auch in der dunklen Jahreszeit dauert es unter Umständen etwas länger. Also das kann man schlecht vorhersagen und man muss sich gut darauf vorbereiten, die Geburt eben passend zu entdecken. Und dafür müssen wir uns vorab überlegen, wie soll unser Abfohlenmanagement eigentlich verlaufen? Schaffe ich das alleine? Wenn es mein erstes Fohlen ist, ist es vielleicht etwas zu viel Aufregung, wie ich das Ganze manage. Vielleicht kann ich Unterstützung von einem erfahrenen Pferdezüchter bekommen, der das übernimmt. Wichtig ist, dass die Stute schon so viel, besser 6 Wochen vorher in der Abfohlbox sein sollte, um sich dort auch an die Keime zu gewöhnen und die optimalen Antikörper zu produzieren.
Und Professor Feige, bringen manchmal Züchter, Neuzüchter auch ihre Stuten hierher zum Abfohlen prophylaktisch? Oder sagen Sie, nee, das wäre doch kein medizinischer Grund im Moment?
Doch, der Wunsch wird tatsächlich immer wieder an uns herangetragen. Aber die Problematik, die haben wir gerade eigentlich schon gehört. Wir können das eigentlich nicht gewährleisten, diese gewohnte Umgebung, das Umstallen 4 bis 6 Wochen vorher ist sicherlich sehr hilfreich für die Stuten, aber wenn Sie die natürlich hier in die Klinik bringen, natürlich hätten wir ein optimales medizinisches Management, aber die ganze Umgebung, an die Sie sich gewöhnen können, es sollte eben über einen langen Zeitraum passieren und nicht in den wenigen Tagen vor der Geburt. Dann haben wir natürlich zwangsläufig hier auch immer einen wechselnden Pferdebetrieb, das heißt, es sind immer neue Pferde. Damit ist das deutlich schwerer zu realisieren, dass man immer gleiche Verhältnisse hat. Und das, glaube ich, ist von großer Bedeutung, damit die Geburt wirklich zum richtigen Zeitpunkt stattfindet und auch reibungslos stattfinden kann. Insofern können wir das hier zwar aus medizinischer Sicht sicher bestens begleiten, aber die Vorbereitung, die Beobachtung, das ist hier sicherlich eher suboptimal zwangsläufig aufgrund des Klinikbetriebes.
Ja, ich bin auch der Meinung, man sollte es, wenn möglich, möglichst natürlich halten. Weidegang ist super. Es ist sogar in Neuseeland, wo ich eine Abfuhrsaison mitbetreut habe, immer die Fohlengeburt mitbetreut habe, da ist es auf den großen Gestüten so, dass die sogar draußen fohlen. Dass das also unter möglichst natürlichen Bedingungen, dann sind nachher die Folgen, Nachgeburtsverhaltung und so weiter, viel weniger problematisch, weil die Stuten Bewegung haben, weil es da weniger Keimbelastung gibt, also im Grunde im Sinne von Hospitalismuskeim. Also möglichst natürlich, wenn es natürlich Risikofälle gibt, dass wir zum Beispiel eine Plazentitis haben, wo es dann zu einem Redback kommen kann, also einer vorzeitigen Ablösung der Plazenta, dann wäre in so einem Fall es schon wichtig, dass die Stuten gut überwacht werden. Und wenn es ein Neuzüchter ist, der sich damit etwas überfordert fühlt, würde ich eben entweder die Übertragung an einen erfahrenen Pferdezüchter oder eben an eine Klinik empfehlen.
Das ist auch die häufigste Anforderung. Wenn Stuten im Vorfeld schon Fohlen bekommen haben, das waren irgendwie Komplikationen bei der Geburt, dann wird der Wunsch oft an uns herangetragen und dann ist er sicherlich auch gerechtfertigt, weil die Möglichkeiten der Überwachung mit Kameraüberwachung oder auch Personal, das in der Nacht immer wieder nach den Stuten schauen kann, das sind natürlich schon optimale Voraussetzungen, um Komplikationen rechtzeitig zu erkennen und auch zu beheben. Also im Problemfall ist das sicherlich absolut zu rechtfertigen und auch richtig und auch empfehlenswert, ja.
Generell ist es ja ein natürlicher Vorgang, der ja auch Vorfreude und ja ein bisschen, ich sag mal, Spaß mit sich bringt. Man freut sich auf das Fohlen und ist ein bisschen aufgeregt und fragt sich aber natürlich auch als Züchterin oder Züchter, was kann ich tun in der Vorbereitung? Von Stallapotheke bis hin zur Überwachung. Welche Möglichkeiten gibt es da? Was ist verzichtbar und was ist aber absolut notwendig?
Ja, ich glaube, wichtig ist erstmal, dass man sich vorab überlegt, wie kann so etwas ablaufen. Auch ein Notfallplan schon mal, ein Notfallszenario, welchen Tierarzt würde ich anrufen, wenn Probleme entstehen. Es muss nicht immer ein Tierarzt dabei sein, aber dass man zumindest schon mal so einen Notfallplan im Hintergrund hat. Und dann muss man sich über das Überwachungssystem Gedanken machen. Das macht man eigentlich heutzutage fast in jedem Fall. Selbst bei unproblematischen Geburten wird es empfohlen, dass wir in irgendeiner Form die Geburt überwachen, sodass wir notfalls eingreifen können, wenn etwas nicht vernünftig funktioniert. Und da gibt es verschiedene Systeme. Es gibt Kamerasysteme, wo dann in der Vergangenheit die Leute die ganze Nacht vor der Kamera saßen. Das auch besser ist als neben der Box, weil man die Stute eben weniger stört. Man hat gemerkt, dass die Stuten sich für die Geburt meistens den Moment wählen, an dem niemand mehr stört, dass sie ihre Ruhe haben. Und das kann man natürlich mit der Überwachung über die Kamera deutlich besser gewährleisten. Mittlerweile gibt es auch Kamerasysteme, die extern verlinkt sind, sodass also externe Fachleute einen Blick darauf werfen und Bescheid geben, wenn es zur Geburt gibt. Und es gibt sogar Kamerasysteme, die mit künstlicher Intelligenz das Bewegungsmuster der Stuten erkennen und aufgrund eines veränderten Bewegungsmusters, vermehrter Unruhe, vermehrtem Hinlegen, erkennen jetzt naht die Geburt und dann eben ein Signal, einen Anruf auf ein Mobiltelefon zum Beispiel geben. Was aber deutlich mehr verbreitet ist, sind eigentlich die Überwachungssysteme, die entweder über Sender funktionieren, die in die Schamlippen eingenäht sind. Also da gibt es zum Beispiel so kleine magnetische Sender und in dem Moment, wo die Fruchtblase zwischen den Schamlippen erscheint und das Ganze auseinanderspreizt, wird dieser kleine Splint rausgezogen und dann gibt es ein Signal auf das Mobiltelefon. Das ist sehr stark verbreitet. Es gibt auch noch die alten Brustgurte, die entweder auf das Schwitzen reagierten. Mein Vater hat noch so ein System, der steht dann manchmal öfter auf nachts, weil es halt häufig falsches Signal gibt. Aber trotzdem auch besser einmal zu oft schauen als zu selten. Oder auch das Liegen, also wenn die Stute in die Seitenlage kommt, was eben dann passiert, wenn wir zu den kritischen Phasen der Geburt kommen, dann melden diese. Also es gibt ganz verschiedene Optionen, sowohl für den Züchter, der nur eine Stute hat, als auch eben für jemanden, der sehr viele Stuten hat, sodass man das individuell entscheiden muss, welches System am besten für einen selbst funktioniert.
Erfahrung hilft da sicherlich auch oder dass man eben seine Stute gut kennt, wenn sie sich im Verhalten verändert und auch sicherlich ein paar Tage vor der Geburt oder vielleicht Wochen vor der Geburt die ersten Anzeichen. Zu denen gehören, haben wir gerade schon drüber gesprochen, das Euter schwillt an. Aber welche Anzeichen gibt es noch?
Genau, also das Euter schwillt an und dann bilden viele Stuten die sogenannten Harztropfen an. Also es sieht wirklich aus wie Baumharz, so eine kleine klebrige Masse, die sich dort sammelt, das Vorkolostrum. Das ist auffällig. Dann sehen wir ein Einfallen der Beckenbänder. Also dass die Flanke sich verändert. Wenn wir auf die Scham achten, sehen wir eine Verlängerung der Scham. Die ödematisiert so leicht. Also da sehen wir auch Veränderungen. Das ist nur für den Neuzüchter sicherlich nicht immer so ganz einfach einzuschätzen.
Aber Jutta, vielleicht kannst du das kurz erklären. Eben das Einfallen der Beckenbänder, wo die lokalisiert sind, kannst du vielleicht sagen, seitlich der Schweifrübe, dass die da weich werden. Und das kann man auch, ich glaube, als Neuzüchter ja abfühlen und dann durchaus feststellen.
Mhm. Und es hat ja auch alles eine Funktion eben für die Geburtsvorbereitung.
Neuere Studien zeigen auch, dass es der Milchkalziumgehalt eine Rolle spielt oder der pH-Wert. Da sagen wir allerdings so ein bisschen, das wird in Nordamerika sehr viel gemacht, dass
diese
man danach
Laktatstreifen, ja, oder diese pH-Messer.
Ja, Wasserhärtestreifen oder pH, einfach auf pH-Papier funktioniert. Nur wir wollen eigentlich auch nicht so gerne so sehr viel an dem Euter manipulieren. Dann melken wir an, dann läuft schon mal Kolostrum ab, dann haben wir eventuell auch Infektionen. Also möglichst, ich bin immer der Meinung, man muss das möglichst in Ruhe lassen. Und es gibt mittlerweile so gute Überwachungssysteme, dass wir das auch auf anderem Weg finden.
Einige Stuten, ich habe das mal beobachtet, sind Wochen vorher wild zugange in der Box in der Nacht, drücken und wenden sich. Was machen die dann?
Ja, das können schon mal so Vorwehen sein. Es können auch tatsächlich schon mal so leichte Kolikerscheinungen auftauchen, wenn im Grunde die Vorwehen auftreten, das Fohlen sich schon mal so ein bisschen in die Position begibt. Das Wichtigste passiert eigentlich erst in dem Öffnungsstadium, das so ungefähr 2 Stunden dauert bei der Stute. Denn in dieser letzten Phase dreht sich das Fohlen in den Geburtskanal hinein und bekommt dann diese typische obere Stellung, die wir erwarten würden. Also im Regelfall Vorderendlage, obere Stellung, gestreckte Haltung, das ist das, was wir uns wünschen würden.
Ich glaube, das musst du etwas erläutern.
Ja.
Vordere Stellung.
Ja, wir wollen also, wenn es dann zur Geburt kommt, wollen wir gerne, dass das Fohlen quasi vorwärts kommt. Wir wollen zuerst eben die Vorderbeine und die Nase sehen und nicht die Hinterbeine erscheinen haben, denn das ist eine sehr viel kompliziertere Geburt. Und dann eben die obere Stellung heißt, dass im Grunde der Rücken des Fohlens parallel ist zur Wirbelsäule der Stute. Und diese Drehung passiert erst im letzten Moment. Das ist zum Beispiel das Risiko, wenn man eine Geburt einleitet, wovon wir im Regelfall abraten. Dann kann es schon mal passieren, dass diese letzte Drehung nicht mehr so gut funktioniert, weil die ausreichende Zeit nicht da ist für diese letzte Drehung. Und gestreckt heißt eben, dass wir nicht eine Anwinkelung der Gliedmaßen haben. Die erfordern dann ein Einschreiten des Tierarztes. Also dann in dem Fall, wenn es massive Veränderungen in den Haltungsanomalien, so nennen wir das, gibt, dann muss der Tierarzt einschreiten. Aber normalerweise läuft so etwas ganz natürlich ab. Also wir haben das Öffnungsstadium, diese 2 Stunden, dann platzt die Blase, die äußere Blase. Ja, und wenn es dann zum Blasensprung gekommen ist, dann beginnt die Austreibungsphase und die ist beim Pferd sehr, sehr schnell. Das sind oft nur 20 Minuten. Das heißt, da muss man schon Gas geben, um von seinem Bett in den Pferdestall zu kommen, wenn man das Signal bekommen hat. Dann setzt die Bauchpresse in Seitenlage ein und über einen Reflex kommt es auch zur vermehrten Ausschüttung von Oxytocin, wenn das Fohlen in den Geburtskanal eintritt. Und dann kommt es eben sehr schnell, im Regelfall sehr, sehr schnell zur Austreibung. Und danach, wenn das Fohlen dann geboren ist, im physiologischen Fall, schließt sich dann die Nachgeburtsphase an, wo eben dann die Nachgeburt, also die Plazenta, abgelöst wird. Und das geschieht innerhalb von 2 Stunden im Regelfall.
Oh, aber bis dann passiert so viel. Wir müssen noch einmal kurz zurückgehen. Also die Austreibungsphase. Oft im Idealfall sieht man dann ja schon die Vorderhufe zum Beispiel herausgucken. Was ist, wenn ich als Neuzüchter sehe oder ist nur ein Huf? Muss ich beunruhigt sein? Muss ein Tierarzt eigentlich immer dabei sein? Oder ab wann rufe ich einen Tierarzt dazu?
Also wir haben ja gerade über die physiologische Geburt gesprochen. Und wenn etwas gestört ist, dann kann das zum Beispiel sein, dass dieses Öffnungsstadium verlängert ist. Ist schon über 30 Minuten seit dem Blasensprung. Wir sehen, dass die Wehentätigkeit, die Bauchpresse hält an, aber es geht nicht weiter in der Geburt. Oder eben wir sehen falsch die Beine. Wir sehen, dass da 2 Füße sind und die Nase. Oder wir sehen ein Redback, darüber hatte ich vorhin schon mal kurz gesprochen, bei der Plazentitis.
Also dass ein roter Sack.
Ein roter Sack. Also wir haben normalerweise ja diese blass schimmernde, opake Amnionmembran, die zuerst zum Vorschein kommt. Und wenn wir ein Redback haben, dann haben wir so eine zottenbesetzte, rötliche Membran. Man darf das nicht mit der Harnblase verwechseln, das kann in seltenen Fällen passieren. Aber wenn wir so eine rötliche Membran sehen, und da sehen wir den sogenannten Cervixstern. Das ist so ein sternförmiger, weiß vernarbter Bereich. Wenn wir das erkennen können, dann ist das ein Zeichen, dass es zu einer vorzeitigen Plazenta-Ablösung gekommen ist. Und dann muss der Züchter sehr, sehr schnell agieren. Also dann ist es wirklich geboten, sich kurz über die Situation ausreichend zu informieren, dass es das wirklich ist. Und dann wirklich schnell mit einer Skalpellklinge einen kleinen Cut zu setzen, um dann eben möglichst schnell das Fohlen da rauszuholen, weil dann die Versorgung über die Plazenta abgerissen ist.
Also das Fohlen droht zu ersticken.
Richtig, in seinen Fruchthüllen.
Und dass diese ganzen Einschätzungen gar nicht so einfach sind, können wir vielleicht so aus klinischer Erfahrung nachvollziehen. Ich kann mich gut an meine Zeit als in der Fachtierarztausbildung erinnern, wenn ich dazu Stuten in der Geburt gerufen worden bin, ist man zu 90% hingefahren und hat eigentlich nur noch das freudige Ereignis im Stall wahrgenommen, durfte der Feier beiwohnen, die da mittlerweile stattgefunden hat. Und in den 10% der Fälle, wo tatsächlich eine Intervention notwendig war, war es in der Regel sehr kompliziert und häufig nicht vor Ort zu lösen, weil eben die Fohlen zum Teil missgebildet waren und die Missbildungen dann eben diese Haltungsveränderungen verursacht haben. Also Geburtshilfe beim Pferd ist entweder nicht nötig oder wenn sie nötig ist, dann ist sie häufig sehr schwierig, weil Komplikationen dahinter stecken. Und ich glaube, dieses Bild zeichnet sich hier in der Klinik genauso ab. Wenn die Tiere dann natürlich in die Klinik überwiesen werden, dann sehen wir das hier auch, dass das häufig schwerwiegende Komplikationen sind. Die Fohlen sind häufig tot bereits, wenn die Tiere hier vorgestellt werden. Das liegt nicht an der Tatsache, dass sie zu spät überwiesen werden, sondern einfach, weil das ein sehr schnelles Ereignis ist und weil das hat Frau Sielhorst ja gerade gesagt, dass man sehr schnell handeln muss. Und wenn da ein Transport in eine Klinik dazwischen kommt, ist die Zeit oftmals zu lang. Das heißt, das Fohlen ist häufig so stark geschädigt, dass es nicht überleben kann oder es ist bereits tot. Und in den Fällen ist dann auch die Geburt bzw. die Entwicklung des toten Fohlens für die Stute extrem belastend, häufig gar nicht an der stehenden Stute möglich. Das kann man oftmals dann nur in Allgemeinanästhesie, also in Vollnarkose, durchführen. Und auch da ist es nicht einfach. Also die Geburt, wenn sie komplikationsbehaftet ist, sind es meistens schwere Komplikationen, die auch eine starke Belastung für die Stute darstellen.
Ja, zum Glück sind das nur die Worst-Case-Szenarien. In vielen Fällen geht es sehr gut und die Geburt passiert zu Hause im heimischen Stall. Wie kann ich als Tierbesitzerin, als Tierbesitzer mich optimal auf die Geburt vorbereiten und was gehört in jede Stallapotheke, außer natürlich der Schnaps für hinterher zum Anstoßen?
Ja, das war früher tatsächlich von unseren Vorgängerkollegen, glaube ich, eine sehr anstrengende Tätigkeit in der Fohlensaison, immer im Anschluss noch einen Schnaps zu trinken. Ich weiß gar nicht, wie die das alles vertragen haben. Das ist zum Glück etwas besser geworden.
Genau, aus tierärztlicher Sicht können wir darauf verzichten.
Ja. Ja, aber man sollte sich tatsächlich gut vorbereiten. Wir hatten vorhin schon von einem Notfallplan gesprochen und man sollte auch einen Geburtskoffer vorbereiten. Am besten abschließbar, dass das schön sauber bleibt. Oder nicht abschließbar, sondern abgeschlossen, damit das schön sauber bleibt. Und da drin sollten einmal Einmalhandschuhe sein, auch nachher für die Versorgung des Fohlens. Dann wäre gut, wenn da sterile Rektalhandschuhe oder Vaginalhandschuhe sind, also die langen Handschuhe, damit wir kontrollieren können, ob das Fohlen richtig liegt, wenn es zu einer Verzögerung kommt. Dann sind gut Einmalbandagen, sodass man den Schweif einwickeln kann. Ich finde es hilfreich, wenn da eine Skalpellklinge ist, in dem seltenen Fall von dem Redbag, über den wir gesprochen haben, dass man dann gleich etwas zur Hand hat. Man sollte ein Desinfektionsmittel für den Nabel haben. Man sollte Mulltupfer haben. Man sollte dann auch eventuell eine Klemme haben. Normalerweise reißt das an der perforierten Stelle sehr schön und glatt ab. Aber wenn es mal zu einer Blutung kommt, ist es schön, wenn man da eine einfache Klemme hat. Und dann, ja, für den Notfall vielleicht je nach Erfahrung des Züchters auch Geburtsstricke. Und später für das Fohlen, wenn es mit der Kolostrumaufnahme nicht schnell genug gibt und man hat Kolostrum vorbereitet, dann auch noch am besten eine Nuckelflasche, dass das optimal alles vorhanden ist. Dass jeder weiß, der mit der Geburt betraut wird, wo alles liegt. Und dann ist es, finde ich, auch ganz wichtig, wenn es zu Störungen kommt, dass man einen äußeren Beobachter hat, wenn genug Leute vorhanden sind, der einfach so ein bisschen auf die Zeit achtet. Wir hatten gerade schon von Professor Feige gehört, dass es sehr auf die Zeit ankommt. Beim lebenden Fohlen sowieso, das sind Minuten, die entscheiden. Aber auch wenn es nachher um die Stute geht, das Fohlen ist gestorben und wir wollen, dass es für die Stute handelbar bleibt, ist es auch wichtig, dass wir sozusagen einen Timekeeper haben. Denn im Eifer des Gefechts vergehen die Minuten wirklich im Fluge.
Oh ja.
Und man verliert ganz oft völlig die Zeit und versucht es und müht sich und versucht, dieses Fohlen da rauszubekommen. Und da ist es ganz wichtig, dass man wirklich jemanden hat, der sagt, so jetzt sind wieder 15 Minuten um, damit man rechtzeitig auch über einen Strategiewechsel nachdenkt und sagt, so jetzt wird es Zeit, ab in die Klinik. Oder dann wird es Zeit für die Allgemeinanästhesie, um eben eine erleichterte Fohlengeburt zu bewirken.
Ganz wichtige Punkte. All diese Liste für die Stallapotheke, die schreiben wir in die Shownotes. Da können Sie noch einmal nachsehen. Und ja, im Idealfall, das Fohlen liegt dann im Stroh. Die Nabelschnur ist noch dran oder gerissen unter der Geburt. Was passiert dann?
Ja, dann ist erstmal das große Glück, glaube ich.
Die Eihaut. So nennt man es, glaube ich. Das Fohlen ist ja oft noch in einer Eihaut. Die reißt man dann auf, wenn sie nicht gerissen ist, korrekt? Damit das Fohlen atmen kann.
Genau, also dass das Amnion dann, spätestens wenn die Nabelschnur gerissen ist, dass das Amnion dann sehr schnell entfernt wird. Dann kann man auch dafür vielleicht auch gleich die sterilen Handschuhe anziehen. Da ist man ja seit Corona ein bisschen vorsichtiger, was die Vorsichtsmaßnahmen angeht. Und da würde ich auch gleich wirklich kontaminationsarm rangehen. Und dann kann man noch vorhandene Sekrete aus den Nüstern entfernen. Und dann, ja, dann versucht man eigentlich, wenn alles glatt gelaufen ist, die Stute und das Fohlen möglichst viel allein zu lassen.
Wirklich. Wenn die Stute noch liegt, sollte man das Fohlen dann vor den Kopf der Stute legen?
Ja, die Studen, die fangen dann häufig schon von selbst an. Die schnüffeln, da wirkt auch wieder dieses Oxytocin, dieses Verliebtheitshormon. Und die fangen dann eigentlich sehr schnell an und lecken wirklich das Fohlen ab. Und das, ich denke mal, ist wirklich dieses Bild, ist, wer das einmal erlebt hat, ist es ein besonderer Moment. Und dann achtet man natürlich darauf, ob das Fohlen sich auch normal verhält. Das sollte also nach 2 bis 3 Minuten in Brust-Bauchlage kommen, dann relativ schnell auch den Saugreflex zeigen. So nach 20 Minuten sehen wir das oft. Und dann ist es eben wichtig, dass es dann auch schnell anfängt, zu versuchen aufzustehen.
Gibt es Erkenntnisse über die Bedeutung des Ableckens?
Ja, das ist, denke ich, schon so ein Prozess, der dieses, was wir neudeutsch als Bonding bezeichnen, auch zwischen Mutter und Kind, was eben diese enge Verbundenheit von der Stute mit dem Fohlen ausmacht.
Und auch wahrscheinlich Blutzirkulation anregend oder...
Ja, auch in einer gewissen Weise ist es eine Massage, ne, wenn das ganze Fohlen abgeknabbert und abgeleckt wird.
Also das Klassische, wir nehmen uns 3 Bündel Stroh und reiben das Fohlen mit ab, das sollte man eher der Stute überlassen oder ist es unterstützend, richtet es keinen Schaden an?
Ja, ich denke, es kommt auch auf die Außentemperaturen an. Wenn das wirklich eine sehr frühe Abfohlung jetzt im Januar oder Februar bei frostigen Temperaturen ist, dann ist es auch hilfreich, wenn man noch ein Handtuch dabei hat und das Fohlen einmal ein bisschen mit trocken rubbelt. Aber ansonsten bin ich immer der Meinung, dass die Stute und das Fohlen das seit Jahrtausenden wissen, wie das funktioniert und man die möglichst viel wirklich alleine lassen sollte. Und dann aber über die Kamera, wenn es so ein System gibt, überwachen, dass auch dann wirklich diese Stadien eintreten, also dass das Fohlen dann versucht aufzustehen, dass das Fohlen nach dem Euter sucht und dann eben auch wirklich das Kolostrum am besten innerhalb den ersten 1-2 Stunden dann aufnimmt.
Was ist, wenn das Fohlen nicht aufstehen will?
Dann müssen wir, also die entscheidende ist die Zeit, denn wichtig ist, die Kolostrumaufnahme sollte wirklich in den ersten Stunden nach der Geburt verlaufen. Nach 8 Stunden lässt die Kolostrumaufnahme, also die Aufnahme der Antikörper im Darm schon etwas nach. Nach 12 Stunden lässt es nochmal deutlich mehr nach. Und dann ist es wichtig, dass man in so einem Fall optimalerweise Kolostrum über eine Nuckelflasche schon mal füttert. Einige Züchter machen das auch routinemäßig, dass sie dem noch liegenden Fohlen schon gleich etwas eingefrorenes Kolostrum dafür sollte man eine Stute nehmen, die möglichst schon mehrere Fohlen bekommen hat, dass man eingefrorenes Kolostrum auftaut und dem Fohlen gibt. Im Regelfall, glaube ich, ist es nicht zwingend notwendig, aber gerade bei einem schwachen Fohlen, was nicht auf die Beine kommt, sollte man darüber nachdenken, damit eben die IgG-Aufnahme entsprechend passiert.
In der nächsten Folge werden wir uns ja dem Thema besondere Störungen und auffallende Dinge nach der Geburt nochmal ganz gesondert widmen. Dennoch eine wichtige Frage auch noch, was gehört unbedingt zur Nachsorge, nicht nur vom Fohlen, sondern auch zur Stute nach der Geburt?
Ja, vielleicht noch einmal zum Fohlen. Was noch wichtig ist, ist auch, dass der Harnabsatz beobachtet wird und dass wir auch den Meconiumabsatz haben. Da werden wir vielleicht auch in der nächsten Folge nochmal genauer drauf schauen.
Also das Darmpech.
Ja. Genau, dieses Darmpech, dass es eben nicht zu einer Meconiumsobstipation kommt. Das sollte man überwachen. Deswegen unter Umständen auch vielleicht, das wird eigentlich routinemäßig bei vor allem bei Hengstfohlen gemacht, aber man kann das auch, schadet auch bei Stutfohlen nicht. Die Hengstfohlen haben so ein schmales Becken, deswegen ist das Problem da öfter. Ist also eine Vorsichtsmaßnahme, dass man ein Klistier gleich danach gibt.
Also. Vielleicht könntest du noch einen Hinweis geben, Jutta, wie ist dann das übliche Prozedere? Eben, das Fohlen ist geboren, wann steht es auf, wie bewegt sich es in der ersten Zeit, wann fängt es an, das Euter zu suchen, dass wir da so einen praktischen Hinweis an unsere Hörer geben können.
Also es sollte nach 1 Stunde stehen und dann sieht man, das steht es erst so sehr breitbeinig und wackelig und fällt auch manchmal nochmal wieder um und man muss einfach Geduld haben, das wird es schon schaffen im Regelfall, dass es dann aufsteht und dann sucht es nach dem Euter, häufig auch erst vorne und dann finden die aber so langsam dann eben den Weg nach hinten und dann sollten sie nach 2 Stunden eben am Euter sein und dann ist es eben wichtig, dass man so ein bisschen den Harnabsatz, das hängt auch wieder vom Geschlecht ab, beim Hengstfohlen sieht man es etwas früher, so nach 6 Stunden spätestens, bei der Stute manchmal etwas später, aber das ist eben auch nochmal entscheidend, dass das wirklich wahrgenommen wird.
Also im Idealfall steht das Fohlen nach 60 Minuten, trinkt nach 2 Stunden. Was, wenn nicht? Was muss ich tun?
Ja, wenn das nicht so schnell aufsteht wie vorgesehen, dann ist es tatsächlich richtig, die Situation oder das sehr ernst zu nehmen und möglichst bald einen Tierarzt zu konsultieren, weil da können dann durchaus Erkrankungen oder Missbildungen dahinter stecken und da darf man keine Zeit verlieren, aber das behandeln wir ja in unserer nächsten Podcast-Folge.
Genau, und das Kolostrum ist ja auch ein wichtiger Antikörperlieferant. Wenn das fehlt und das Fohlen das rechtzeitig nicht bekommt, kann es auch dann schon in diesem ganz frühen Stadium zu Infektionen kommen oder ist das ausgeschlossen?
Nein, das ist gerade ein ganz wichtiges Thema, zumal das Fohlen dann häufig gar nicht krank aussieht. Das macht einen sehr friedlichen Eindruck. Der Tierbesitzer denkt, es ist alles in Ordnung, aber genau dann, wenn eben kein Kolostrum aufgenommen wird, keine infektionsschützenden Antikörper aufgenommen werden, dann findet die Infektion statt. Und das braucht natürlich eine Zeit, bis die sich entwickelt. Das heißt, es geht 1-2 Tage, bis das Fohlen dann die Symptome zeigt. Aber die Infektion findet tatsächlich in der frühen Phase nach der Geburt statt. Deswegen ist das eine kritische Phase.
Also schnelles Handeln ist wichtig. Alle Augen sind immer auf dem Fohlen, aber mindestens ein Auge sollte auch auf der Stute sein, korrekt?
Ja, das ist oft das Problem. Man schert sich dann nur noch um das Fohlen und die Stute gerät etwas in Vergessenheit. Aber auch die Stute kann natürlich Probleme nach der Geburt haben. Also eins der häufigsten Probleme, was wir sehen, ist eine Nachgeburtsverhaltung. Das heißt, dass die Nachgeburt, also die Plazenta, die noch in der Stute ist, nicht innerhalb der vorgesehenen 2 Stunden physiologisch abgeht, sondern dass es zu einer Verzögerung kommt und das kann dann wiederum sehr gefährlich für die Stute werden. Sie kann eine Gebärmutterentzündung davon bekommen. Es kommt massiv zu Endotoxin. Das kann ein lebensbedrohlicher Zustand für die Stute werden. Deswegen raten wir immer, wenn nach 2, spätestens 3 Stunden die Nachgeburt nicht abgegangen ist, dann sollte auf jeden Fall ein Tierarzt hinzugerufen werden. Und das ist dann wirklich auch ein Notfall.
Und die Vollständigkeit der Nachgeburt, wie als Neuzüchter kann ich mich davon überzeugen oder sollte ich die aufbewahren und dem Tierarzt die zeigen?
Als Neuzüchter würde ich das zunächst einmal dem Tierarzt zeigen. Da würde ich auch mir wünschen, dass die Fohlen am nächsten Tag spätestens nochmal wirklich angeschaut werden. Man macht ja nicht mehr diese klassische Fohlenimpfung, die es früher gab, wo dann häufig einfach eine Spritze Penicillin gegeben wurde. Davon ist man weg. Aber man möchte, dass die Stuten wirklich genau angeschaut werden und die Fohlen genau angeschaut werden. Und das kann natürlich am fachmännischsten durch den Tierarzt erfolgen. Und wenn das gemacht wird, dann kann er in dem Zuge auch die Nachgeburt genau mit anschauen. Für die erfahrenen Züchter, die das vielleicht auch schon häufiger gemacht haben, da empfiehlt es sich, dass man die Nachgeburt in eine F-Form legt. Also man stellt mit den beiden Hörnern der Nachgeburt quasi die Striche des Fs nach und nach unten geht dann die Öffnung, wo die früher Muttermunds nahe lag. Und dann kann man am besten sehen, ob gerade an den Hornspitzen wirklich das ganze Material vorhanden ist oder ob es da vielleicht dazu gekommen sein kann, dass eine Hornspitze abgerissen ist, die dann in der Gebärmutter der Stute verblieben ist und dort eben eine starke Entzündungsreaktion auslösen kann, die wirklich ein lebensbedrohlicher Zustand sein kann.
Ja, vor allen Dingen, vielleicht müssen wir die Folgen auch noch mitteilen. Die Geburtsrehe wäre die Folge, die entstehen kann und die ist häufig lebensbedrohlich und nicht in den Griff zu kriegen. Deswegen sind auch kleine fehlende Stücke der Plazenta eine Indikation, den Tierarzt zu rufen.
Was genau löst die Geburtsrehe aus?
Das sind die Toxine, die resorbiert werden, also Giftstoffe, die natürlich durch das Absterben der Eihäute in der Gebärmutter entwickelt werden, die dann in den Kreislauf gelangen und dann letztendlich dazu führen, dass sich eine Huflederhautentzündung entwickelt und eine Hufrehe entsteht.
Und was eben wir interessanterweise auch beobachten, ist, dass es hier bei uns häufig durch unsere Haltungsform ein besonders großes Problem darstellt, die Nachgeburtsverhaltung, während in Ländern, wo die Pferde sehr extensiv gehalten werden, also zum Beispiel in Neuseeland und Australien, sind die Tierärzte auch sehr viel entspannter mit der Nachgeburtsverhaltung, weil die Pferde draußen sind. Die kriegen dann ein Antibiotikum und kommen damit besser klar. Aber bei unseren Haltungsformen wird es eben oft dieses massive Problem geben, weswegen wir die Stuten auf jeden Fall dann antibiotisch und auch entzündungshemmend einstellen sollten und spülen sollten. Die Gebärmutter spülen, dass man einfach, ein englischer Kollege sagt immer, the solution to pollution is dilution, so also dass das häufige mechanische Spülen einfach mit einer größeren Flüssigkeitsmenge die Endotoxine entfernen kann.
Spannende Einblicke. Ganz herzlichen Dank. Zusammengefasst die 2, 3 wichtigsten Punkte zum Thema Fohlengeburt. Auf was muss ich achten? Was ist da wichtig? Noch einmal kurz der Überblick all dieser spannenden Themen, die wir heute angesprochen haben.
Ja, wichtig ist, dass man sich gerade als Neuzüchter genau überlegt, wie möchte ich die Geburt managen? Möchte ich die vor Ort machen oder möchte ich das in andere Hände geben? Dann wirklich einen Plan machen, wie gehe ich in welchen Stadien vor? Auch einen Notfallplan, wenn mal etwas nicht so glatt läuft. Der Koffer, der vorbereitet werden muss, die Infos bekommen Sie auch nochmal in den Shownotes. Und dann eben ist es für mich wichtig, die Ruhe zu bewahren. Also wirklich zu sagen, es ist ein natürlicher Vorgang, möglichst die Stute und das Fohlen sehr viel in Ruhe lassen und nicht so viel stören.
Und auf der anderen Seite bei Komplikationen nicht zu lange warten und dann den Tierarzt konsultieren.
Also diesen berühmten externen Beobachter, der das Zeitmanagement im Blick hat, den auf jeden Fall auch dabei zu haben. Weil jeder von uns, der das einmal erlebt hat, weiß, die Zeit rast und plötzlich sind 4 Stunden und man denkt, man ist gerade erst in den Stall gefahren.
Und dann eben auch bei dem Fohlen auf die wichtigen Zeitabläufe achten, dass es eben innerhalb einer Stunde steht, danach 2 Stunden am Euter trinkt und dann eben auch Harn absetzt, Mekonium absetzt. Aber darüber werden wir sicherlich auch nochmal in der nächsten Podcast-Folge sprechen.
Eine perfekte Überleitung. Ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Jutta Sielhorst. Vielen Dank, Professor Feige. Und die nächste Folge steht an.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, liebe Jutta, dass du auch heute wieder da gewesen bist und für den Podcast zur Verfügung gestanden hast und natürlich Ihnen, liebe Hörer, für das Zuhören.
In den meisten Fällen geht die Geburt gut und ein gesundes Fohlen liegt im Stroh. Was aber, wenn es Komplikationen gibt, wenn das Fohlen nicht aufstehen kann oder nicht trinkt? Mit Professor Carsten Feige sprechen wir über WFFS, postnatale Anpassungsstörungen, seltene Fehlbildungen wie das Ryan-Nose-Syndrom und über ein Phänomen, was man gelegentlich in sozialen Netzwerken liest, die Dummy Falls. Bis dahin empfehlen Sie uns gern weiter und schicken uns auch Ihre Themenwünsche einfach per Mail an podcast@gpm-vet.de. Also podcast@gpm-vet.de.